Und wir kommen nach doch langen Wochen wieder zu unserer Bibelbetrachtung. Wir sind ja unterwegs in dem ersten Petrusbrief. Sind ja schon die letzten zwei Male hatten wir keine Bibelbetrachtung. Und vielleicht hat einer oder andere schon vergessen, wo sind wir überhaupt. Wir sind unterwegs in dem ersten Petrusbrief und wir haben das erste Kapitel durchgenommen. Und vielleicht können wir einfach mal an dieser Stelle kurz innehalten und ich kann mal fragen, diejenigen, die immer dabei waren, was ist so einfach hängen geblieben an besonderen Gedanken aus dem ersten Kapitel bei einem oder anderen? Man kann auch kurz die Bibel mal aufschlagen, da mal reinschauen. Vielleicht hat dich etwas angesprochen, wo du sagst, oh, das war mir wichtig damals in den ersten, im ersten Kapitel. Das habe ich mir besonders behalten und habe das mitgenommen für mich. Gibt es etwas? Der erste Petrusbrief ist ja geschrieben an nicht eine bestimmte Gemeinde, sondern an mehrere Orte sozusagen. Petrus schrieb das an die gläubigen Menschen, die unterwegs mit dem Herrn sind. Und man weiß ungefähr, das kommt eine höchstwahrscheinlich eine Verfolgung auf die Geschwister zu. Die Zeit, politische Zeit wird immer enger und brisanter und Verfolgung könnte zunehmen. Und so ist das ein sehr praktischer Brief, der erste Petrusbrief. Und Petrus versucht, die Geschwister so sehr, sehr praktisch mit hineinzunehmen in die Nachfolge und gibt ihnen sehr viel Ratschläge, wie sie sich auch vor allen Dingen auf die Verfolgungszeit auch mal vorbereiten können. Und man könnte vielleicht den Brief so überschreiben, die Bewährung des Glaubens. Ja, wie kann sich mein Glaube, den ich jetzt bekommen habe von Gott, wie kann er sich bewähren im Alltag? Und so gibt Petrus in seinen Brief viele Ratschläge in dieser Hinsicht. Und was so vielleicht zwei, ein Begriff, der mir ganz besonders so im ersten Kapitel wichtig wurde, und ich glaube, der für uns so als Grundlage, als gläubige Menschen dient. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 3, lesen wir Folgendes. Ich lese einmal die Verse, einmal 1. Petrus 1, Vers 3 und Vers 23. Und zwar lesen wir Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit was gemacht, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jetzt gehen wir zu den Vers 23. Denn ihr seid was? Wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und zwar wird es hier nochmal deutlich. Und im ersten Kapitel wollte er auch seinen Adressaten zeigen, ihr seid wiedergeboren, ihr seid neue Menschen. Ja? Und das, was ihr jetzt seid, das ist eine neue Kreatur geworden. Und zwar nicht aus euch selbst, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und das so gerade diese Dinge, die ziehen sich so gerade in diesem ersten Kapitel doch immer wieder durch. Und das ist wichtig, wenn wir an die Bewährung des Glaubens denken, dass wir wissen, ich bin neu geboren. Ich bin eine neue Kreatur und nicht aus mir selbst, sondern durch den Geist Gottes. Ja? Durch sein Wort bin ich zu einem neuen Menschen geworden. Und dann gehen wir jetzt in Kapitel 2 und jetzt in manchen Bibeln steht sogar als Überschrift im Kapitel 2 das neue Gottesvolk. Und jetzt beschreibt nochmal Apostel Petrus dieses neue Leben, dieses wiedergeborene Leben. Und da wollen wir heute so mit hineintauchen und die ersten Verse aus dem Kapitel 2 gemeinsam betrachten und etwas für unser Leben auch mitnehmen. Ist jemand noch eingefallen etwas zum Kapitel 1? Ich lebe noch ein paar Sekunden Zeit. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Sehr spontan die Frage, aber es kann ja auch sein. Manchmal gucken wir rein und dann ist das ja auch eine Bereicherung für uns alle. Gut, wenn jemand doch sich mitteilen will, sagt es auch mittendrin, das ist auch gut. Ja, lass uns, wir sind, jetzt jemand sagt, nicht so viele, und je weniger man ist, desto freier ist man vielleicht in der Beteiligung. Ja, also lesen wir mal einfach heute mal den ersten Abschnitt, 1. Petrus Kapitel 2. Ich lese einfach an einem Stück von Vers 1 bis 10, dass wir einfach mal so einfach, wir werden die nicht alle betrachten heute, aber dass wir so den Kontext mal einfach hören. Kapitel 2 ab Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschande werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr eins nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und eins nicht in der Gnade wart, nun aber in der Gnade seid. Soweit das Wort Gottes oder der Abschnitt für heute. Und wir wollen einfach so Vers für Vers die ersten Verse in Kapitel 2 gemeinsam betrachten. Und was mich so etwas gefreut hat am Anfang, sofort beim Lesen, dachte ich, merkt man ganz schnell wieder, dass Petrus doch mit Jesus viel unterwegs war und dass er von Jesus einiges gelernt hat. Ist mir persönlich hier aufgefallen, Petrus versucht die Wahrheiten an die Zuhörer weitergeben, indem er nicht einfach so was sagt, sondern er braucht auch Bilder. Bilder aus dem Alltag, so wie Jesus das auch getan hat. Und er benutzt hier, einmal beginnt das am Anfang so, das Bild mit den Kleidern, und dann irgendwann mal nimmt er so ein Bild eines Kleinkindes, später nimmt er auch ein Bild aus der Baubranche, um gewisse Wahrheiten zu zeigen. Und dachte ich, ja, guck, da merkt man, Petrus ist unterwegs mit Jesus gewesen und merkte, wie Jesus das seinen Zuhörern wirklich nah ans Herz bringen wollte, indem er Bilder aus dem Alltag gebrauchte. Und das tut Petrus hier, finde ich, auch ganz gut, um uns gewisse Dinge doch deutlich zu machen. Wir fangen mit dem Vers 1 an aus dem Kapitel 2. Und wir lesen hier, in meiner Übersetzung lasen wir, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und wir merken, wenn wir andere Übersetzungen vergleichen und vor allen Dingen, wenn wir reingehen in die griechische Übersetzung, dann finden wir an dieser Stelle doch den Anfang ganz anders und ich meine sehr entscheidend an dieser Stelle, glaube ich. Und zwar ist es nicht ein Anfang, so wie hier, liegt vielleicht an der Übersetzung, an der deutschen, nicht so eine Aufforderung an dieser Stelle, was wir in Petrus viel finden, so eine Anforderung, Imperativ, für die da ein bisschen Grammatik vielleicht auch lernen, also du sollst sofort das machen. Ja, so klingt das hier, so leg nun ab. Hier wird das im Griechischen ein Begriff benutzt, was eher beschreibt, nachdem ihr abgelebt habt. Etwas, was schon geschehen ist. Es beschreibt hier eher eine Stellung am Anfang, in die man versetzt wurde. Und zwar kann man das sehr gut nachvollziehen, wenn man zurückgeht jetzt auf Kapitel 1 und sagt, wir sind wiedergeboren. Ja, wir lesen in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus dem vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. So, das heißt, man wurde in eine Stellung versetzt. Ja, und man kann vielleicht besser übersetzen, nachdem ihr abgelegt habt. So, das heißt, ihr seid jetzt in dieser Stellung. In der Stellung, wo gewisse Dinge bei euch eigentlich nicht mehr zu suchen haben. Ja, das heißt, wir sind versetzt in eine Stellung. Und ich fand das so gut heute, ich weiß, wer heute dabei war, bei der Trauerfeier. Und wir sprachen heute, Jakob nutzte das, und zwar das Sein in Jesus. Ja, also wir sprechen hier so ein bisschen von Tun als ob, ja, aber hier als erstes zu sagen, ihr seid in einer Stellung versetzt worden. Ihr habt das schon abgelegt, das habe ich eigentlich in euch schon gewirkt. Ne? Und man kann das als solche, die das abgelegt haben, das heißt, Petrus erwartet das von den Zuhörern, dass gewisse Dinge bei denen schon nicht mehr vorzufinden sind. Wisst ihr, als ich diesen Vers nochmal mir das so verinnerlicht habe, dann habe ich bei mir nachgedacht und dachte, wahrscheinlich ist das auch der Grund manchmal bei uns in der Gemeinde, unter Kinder Gottes, warum wir manchmal Verletzungen erleben. Verletzungen voneinander. Wisst ihr warum? Weil wenn wir uns einander gläubig nennen und jemand von uns sagt, ich bin dein Bruder, was erwartest du von deinem Gegenüber, von deinem Bruder? Dass er gläubig ist, richtig? Dass Jesus in seinem Herzen lebt, dass Jesus ihn verändert hat. Und dass du gewisse Dinge von ihm überhaupt nicht erwartest. Wenn er die aber doch tut, das verletzt uns. Warum? Weil wir das von ihm nicht erwartet haben. Wir erwarten gewisse Dinge nicht von unseren Geschwistern. Und deswegen tut das so weh. Ja? Wie Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, verletzt werden wir nicht von ungläubigen Menschen. Wann Verletzungen von ungläubigen Menschen, das erwarten wir. Das ist selbstverständlich. Ja? So, aber verletzt werden wir von meinen Brüdern und Schwestern. Warum? Weil wir das nicht erwarten. Wir denken, die sind doch gläubig, sind wiedergeboren. Gott hat sie doch in eine gewisse Stellung, ne, hineingestellt, wo das eigentlich nicht mehr sein sollte. Und so hier an dieser Stelle, finde ich, kann man das so etwas anwenden. Ja, und er sagt, nachdem ihr nun mal die Dinge abgelegt habt, und dann erwähnt er diese Dinge, die eigentlich nicht mehr bei einem gläubigen Menschen, bei einem wiedergeborenen Menschen nicht zu finden sein sollen. Warum? Weil man in der Stellung vor Gott versetzt wurde als ein Kind Gottes. Und dann erwähnt er einige Dinge und dann sagt er als erstes, was? Alle Bosheit beginnt das. Bosheit. Bosheit wird im Neuen Testament 11-mal erwähnt. Und immer wenn das Wort Bosheit erwähnt wird, hat das immer mit unserem inwendigen Menschen zu tun. Nicht das, was häufig nach außen, wir sehen häufig die Früchte der Bosheit. Aber die Bosheit hat immer mit dem inwendigen Menschen was zu tun. Das, was in mir brodelt. Das, was am Anfang keiner sieht. Und häufig sehen ganz lange Menschen die Bosheit nicht. Ja, weil die innen drin ist. Und dann sind wir unzufrieden. Wir nörgeln. Wir wünschen dem anderen vielleicht. Bosheit ist dann, wenn die findet in Gedanken statt. Ja, und dann wünschen wir anderen nicht Gutes und so weiter. Ja, aber benehmen uns anders. Ja, und dann sagt er, alle Bosheit, alles Negative innen drinnen, das sollte eigentlich nicht sein. Christus hat uns wiedergeboren und das sollte eigentlich nicht sein. Ja? Das Zweite, was er hier erwähnt, den zweiten Begriff sozusagen in einem durch, er sagt, alle Bosheit und allen Betrug, meint in seiner direkten Bedeutung ein Trugmittel oder ja einen Köder, den wir vielleicht auswerfen, um unser Willen Dinge zu verrichten. Oder Dinge zum Beispiel, damit wir positiv dastehen, indem wir vielleicht falsche Angaben machen. Und das kann sehr schnell passieren, ja, dass wir vielleicht, naja, Steuererklärung war ja schon, ne? Das ist so ein typisches, das kann man sehr gut bei uns in Deutschland anwenden, ja, so eine Steuererklärung, man kann bei falschen Angaben ganz schnell viel Geld rausholen, ja, man sagt, ja, gib's mal an, ja, so, ich hatte mal so, weiß, dass wir umgezogen sind hier nach, von, ich wollte schon sagen, von Deutschland, nach Deutschland wieder, aus Ostfriesland, hierhin, nach Detmold. Und dann hieß das, bei der Steuererklärung sagte mir jemand einen Tipp, du kannst da ganz viel Geld rausholen. Ich so, ja, schreib rein, einfach ein Satz reicht. Schreib einfach rein, du bist wegen der Arbeit umgezogen. Da sage ich, bin ich aber nicht. Aber wenn du reinschreibst, du kriegst so viel Geld. Da sage ich, aber bin ich aber nicht. Aber das ist so einfach. Versteht ihr? So, und da sind wir sind so viele Dinge in unserem Leben. Das ist nur ein Beispiel, wo wir Dinge angeben können und wo Betrug bei uns ist. Ja? Und hier sagt er, das darf bei euch nicht sein. Das habt ihr abgelegt. Ja? Ausgezogen. Alle Bosheit, das Zweite, allen Betrug. Und ich finde interessant, dass er hier nicht einfach sagt, einfach Bosheit oder Betrug, sondern er schreibt hier ganz deutlich, Petrus, allen. Jede Kleinigkeit im Leben, egal, ob es Betrug in der Familie ist, so Kleinigkeit zwischen Geschwistern, geht es ja immer sehr schnell, um, ich sag mal, das Größere vielleicht am Tisch zu bekommen, eine größere Portion zu bekommen, wie auch immer, ne, oder irgendeinen besseren Platz zu bekommen. Da können wir uns sehr schnell innerlich betrügen. Und da merke ich, wisst ihr, da sind wir keiner von befreit, ob jung oder alt. Und das erschreckt mich so ein bisschen, vielleicht an dieser Stelle so ältere Geschwister vielleicht ansprechen, die sind vielleicht 30, 40 Jahre schon im Glauben. So, ich will da nicht viel erzählen, aber ich habe viel damit zu tun. Und ich merke, wie selbst gläubige Brüder und Schwestern durch so kleine Betrügereien, einfach um selber mehr davon zu haben, auch wenn es um den besseren Parkplatz geht, der etwas breiter ist, den zu bekommen, ne? Dass ich Dinge anwende, so kleine Betrügereien, damit ich besser dastehe. Das geht so schnell. Und ich merke, da müssen wir einfach auf der Hut sein. Und hier sagt Petrus, ey, ihr Lieben, das gehört einfach nicht zu euch. Das habt ihr doch abgelegt, indem Jesus in euer Leben kam. Das nächste, was hier erwähnt, er sagt hier, und allen Betrug und Heuchelei. Heuchelei, können wir vielleicht anders beschreiben, bedeutet Schauspielerei. Heuchelei oder die Vorstellung. Dieser Begriff steht in Plural und macht deutlich, dass es gerade in geistlichen Belangen bei jungen Christen die Gefahr besteht, mehr darzustellen, als sie eigentlich sind. Ihr Lieben, kennen wir das? Wie gerne gucken Leute doch auf uns, wenn wir was sind. Ja? Und wir stellen sehr schnell, ziehen wir eine Maske an, würden wir gerne, um besser dazustehen. Ja? Nicht der zu sein, der wir wirklich sind. Und jemand sagte, stell dir das mal vor. Das ist immer ein bisschen vorwurfsvoll. Die sagt, ich will dem gar nicht glauben, aber stell dir vor, wir würden so wie Gott einander sehen, ohne unseren Masken, die wir hier sitzen. Stellt euch vor, wir würden wirklich komplett gläsern jetzt sein, wenn wir alle Dinge offenbaren müssten vor unserem rechten Nachbar, der neben dir sitzt oder linken. Wenn er alles über dich wüsste, wenn du nichts dem vorheucheln müsstest. Es geht nicht darum, dass jeder alles weiß über dich, aber Dinge, die du einfach vorheuchelst dem anderen. Etwas, was die anderen in dich sehen, was du aber eigentlich gar nicht bist. Wie geht es dir dabei? Das ist Heuchelei, sagt er hier. Das soll nicht sein, liebe Geschwister, unter euch. Das ist weggenommen, das habt ihr abgelegt bei der Wiedergeburt. Das gehört nicht da rein. Das nächste, was er erwähnt und sagt, und was noch, und Neid. Neid meint die Missgunst, den Groll, das Übelwollen oder den Neid, eine Gesinnung, die verächtlich auf den Nächsten blickt. Neid ist eine offene Eifersucht. Ja, und ich denke, da sind wir gerade in der westlichen Welt, glaube ich, da wissen wir, was das heißt. Ja? Ich glaube, Neid ist besonders dann da, je mehr ein Mensch Möglichkeit hat, sich etwas zu kaufen oder zu besitzen, je größer ist die Gefahr des Neides einfach. Ja? Und ich glaube, ich brauche hier Dinge gar nicht erwähnen, worauf man neidisch sein könnte im Leben und so weiter. Das geht sehr schnell und wir, denke ich, wissen, was damit anzufangen. Und hier sagt er, das habt ihr abgelegt, ne? Weg damit. Und Neid führt uns so weit, und da denke ich ein Beispiel, wenn wir jetzt vergleichen, Neid führt uns so weit, dass wir bereit sind, Menschen zu töten. Ja? Und da ist uns ja Beispiel, sehr, sehr beispielhaft sind uns ja die Hohepriester. Wir lesen ja in Matthäus 27, Vers 18, vielleicht lesen wir das mal einfach zusammen, Matthäus 27. Ich denke, das ist ein Beispiel, das ist ein sehr krasses Beispiel, aber ich glaube, das ist etwas, was doch für die Praxis auch einerseits wichtig wird, ist für uns, dass wir merken, wozu das einfach führen kann. Ich lese mal Matthäus 27, Vers 18. Matthäus 27, Vers 18. Denn er, also Jesus, wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Ja? Also es ging hier um die Hohepriester. Aus Neid hatten sie Jesus, ja, überantwortet, weil sonst die in ihrer Stellung nicht mehr die Anerkennung bekommen würden wie vorher. Und ihr Lieben, ich glaube, in der Praxis können wir schon sagen, dass Neid sehr häufig aus Menschen Mörder machen kann. Ich meine jetzt nicht immer nur jetzt praktisch, so wie Jesus dann letztendlich ans Kreuz dann genagelt wurde, aber wie viel Beziehungen gehen aus Neid kaputt, zerbrochen, tot? Beziehungen, die nicht mehr, plötzlich Leute, die nicht mehr sprechen, ja, aus Neid. Dass da Beziehungen zu den Nachbarn nicht mehr da sind, aus Neid. Dass unter den Geschwistern, ja, irgendwann mal Beziehungen kaputt sind. Warum? Aus Neid. Ja? Und beneiden können wir so vieles. Beneiden können wir jemanden, der toll reden kann, der tolle Frisur hat, vielleicht tolle Klamotten sich, ne, leisten kann und ich nicht. Und schon baue ich eine Barriere auf. Und diese Barriere kann so weit geführt werden, dass ich noch nicht mal, dass die Beziehung darunter leide. Und hier sagt er, ihr Lieben, Neid gehört nicht mehr zu dem neuen Volk, gehört nicht zu einem wiedergeborenen Menschen. Und das Letzte, was er hier sagt, was dazu auch nicht gehört, sagt er, und was? Alle üble Nachrede. Üble Nachrede beinhaltet neben der Verleumdung auch noch das schonungslose Ausschwätzen gewisser Tatsachen. Und ihr Lieben, vielleicht können wir sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich da so einer bin oder habe ich das oder nicht, so üble Nachrede. Für mich ist manchmal so der Gradmesser, wie gerne erzählst du Neuigkeiten? Bist du der Erste, willst du immer der Erste sein, der die Neuigkeiten weitererzählst? Auch wenn ich nicht genau weiß, ob das stimmt, aber ich möchte der Erste sein, der etwas weitererzählt, damit alle wow sagen können. Ja, ob das stimmt oder nicht genau, das weiß ich nicht, aber ich erzähle das. Ne? Und da kann es auch schon oft anfangen. Das sind so die ersten Anzeichen, dass man sich selber überprüfen kann. Wie ist es damit? Will ich alles hören? Will ich alles wissen? Jede Kleinigkeit vielleicht hier von meinen Geschwistern, die hier sind, will alles wissen und dem anderen erzählen. Das kann häufig auch so der Anfang sein, wenn ich merke, ich mache das immer wieder, dass ich sage, ey, das gehört mir nicht. Das darf ich nicht machen, das ist nicht gut. Da sagt Jesus, ja, oder Petrus an dieser Stelle, das soll bei euch nicht sein. Keine üble Nachrede. Also, im Vers 1 haben wir, ne, so, nachdem ihr diese Dinge abgelegt habt, ja, So, abgelegt. Das heißt, wir wurden neu geboren und hier ist es wieder dieses Zeichen in den Kleidern. Das heißt, ich habe die ausgezogen. Die sind nicht mehr auf mich drauf. Das heißt, Menschen, die mich angucken, die sehen diese Kleider bei mir nicht. Versteht ihr, ihr Lieben? Wenn wir uns einander angucken, dass ich sagen kann, so, da ist der Gregor, wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, dann, er hat die Kleider nicht an. Er müsste keine Bosheit, kein Betrug und Neid. So sollte das sein unter uns. Ja? Also abgelegt den ganzen Sang. So habt ihr, nachdem ihr das alles abgelegt habt. Und jetzt geht ein Schritt weiter. In Vers 2 lesen wir, und sie haben jetzt neue Ziele. Die haben diese Kleidung abgelegt. Gott hat das gewirkt durch die Wiedergeburt. Und jetzt, und dann sagt er, und seid jetzt begierig. Wonach? Und hier lesen wir, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und jetzt seid als solche, kann man auch sagen, die, wie die neugeborenen Kinder sind. Ja? Und wonach, das heißt, wie sollen wir sein, begierig sein, was zu haben? Nach der Milch, wie ein neugeborenes Kindlein. Und dieses, hier an dieser Stelle haben wir, wie gesagt, dieses Beispiel wieder des Kindes mit der Milch. Und die Milch ist ein Synonym, wofür könnte das sein? Bitte? Ja, aber wofür ist ein Zeichen? Wachstum, was brauchen wir fürs Wachstum? Wenn er hier das Kind nimmt jetzt, sagt, das Kind braucht Milch zum Wachstum. Das, die Milch ist also ein Bild. Wofür könnte das sein hier? Und zwar lesen wir an anderen Stellen, und das wird deutlich, wofür das sein könnte. Wofür ist das? So einfach wahrscheinlich, ja? Ja, kommt immer wieder. Für das Wort Gottes. Ja, wir können es ja selber unterfragen. Was brauche ich jetzt, ja, als neugeborenes Kind, als neugeborener Mensch oder wiedergeborener Mensch, was brauche ich fürs Wachstum? Ja, das Wort Gottes. Das sagt er. Das Wort Gottes brauche ich, um zu wachsen. Also weg von diesen ganzen Sachen, die habe ich abgelegt. Keine Bosheit, kein Betrug, kein Heuchelein, kein Neid und üble Nachrede, sondern begierig sein nach dieser lauteren Milch, nach dem Wort Gottes. Begierig sein. Ich war so erstaunt über ein Zeugnis eines Bruders. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, weil ich ihn heute nicht gesehen habe, Bruder, ob ich das erzählen kann. Ich werde es ohne Namen einfach sagen, weil das Zeugnis hat mich so beeindruckt. Und als ich das wieder las diese Woche, diese Verse, dann musste ich an dieses Zeugnis denken. Da erzählt ein Bruder, sagt er, frisch im Glauben, sagt er, dann bin ich auf der Arbeit und arbeite schon 3-4 Stunden und ich merke, das ist mir zu lange. Ich habe jetzt 3 Stunden das Wort nicht gelesen. Der lief schnell auf Toilette, nahm das Wort Gottes, machte das auf und las ein paar Minuten, wenigstens ein paar Sekunden, da reinzukommen. Er brauchte das Wort Gottes und dann konnte er weitermachen auf der Arbeit. Ich fand das so ein gutes Beispiel. Ne? Und ihr Lieben, ich habe mich wirklich hinterfragt und habe gesagt, lieber Alex, wie begierig bist du noch nach der lauteren Milch, nach diesem Wort Gottes? Wie begierig bist du? Liebes Kind Gottes, die wir hier sind, wir sind ja hier als Gemeinde, wie begierig bist du noch in deinem Alltag, das Wort Gottes wirklich zu lesen? Freust du dich, morgens aufzustehen, das Wort Gottes zu nehmen, da reinzuschauen, als eine lautere Milch, die mir Wachstum schenkt? Hast du das noch in deinem Leben? Diesen Hunger oder dieses Begehren danach? Ich dachte, vielleicht können wir an der Stelle mal einfach Möglichkeit geben zu erzählen, wie geht es uns so in diesem Begierigsein nach dem Wort Gottes? Wie hast du das vielleicht in deinem Leben mal erlebt? Sagtest, so und so war das bei mir und ich freute mich, das Wort Gottes wieder zu lesen. Oder in die Versammlung zu gehen, das zu hören. Wie sind so deine Erlebnisse mit dieser lauteren Milch, wie ein neugeborenes Kind, was danach lechzt und so weiter. Ja? Ist jemand da, der mal erzählen könnte, so aus seinen persönlichen Erfahrungen, wo das vielleicht nicht war oder lange Zeit man das nicht hatte? Ja, David, sehr gut.
Wo Alex das so sagte, da dachte ich an die Zeit zurück, wo ich im Militär war. Und in der Zeit konnte ich nicht das Wort Gottes haben. Die Bibel konnte ich bei mir nicht haben. Ich hatte zwar einen Teil der Bibel mitgenommen, das war das Evangelium von Johannes. Und es wurde mir dann entwendet bei einer Untersuchung, die regelmäßig geschah unter den Soldaten. Und da freute ich mich auf jedes Wort, Bibelwort, was in den Briefen zu finden war, die mir meine Geschwister, meine Freunde geschrieben hatten. Und ich habe mir dann fleißig jedes Bibelwort dann in ein persönliches Heftchen geschrieben, damit ich diese Worte immer wieder neu lesen konnte. Und heutiges Tages noch, wenn ich eine Bibelstelle lese, da weiß ich oft noch, genau diese Worte habe ich mal auch in das Heft geschrieben gehabt, wo ich die erste Zeit keine Bibel bei mir haben konnte oder lesen konnte, da in der Einsamkeit. Das erinnert mich daran, wenn alles uns das so vorlegt.
Ja, danke. Ja, ich denke, das ist wichtig, solche Zeugnisse auch zu hören, gerade ihr lieben Geschwister, die auch so noch älter seid, die ihr das nicht hattet, so wie wir heute, ja, so ich kann mich erinnern, war gar nicht so langer Zeit und dann saß ich bei einer Vorbereitung, bei einem Thema oder Predigt, und dann saß ich an meinem Schreibtisch und ich weiß nicht, ob es 7 oder 8 Bücher, Bibeln, verschiedene Übersetzungen bei mir und las mal hier und da und dann kam mein Sohn, guckte rein, Papa, wofür brauchst du die alle so viel, wieso hast du so viel, ne? Und mir fiel nur ein, wirklich, du, ich habe so viel davon. Ne? Aber das viel davon zu haben, heißt immer noch nicht, dass ich auch viel Hunger danach habe. Ja? Das ist kein Automatismus. Und häufig ist es leider so, das, was ich dann nicht habe, dann habe ich dann Hunger danach. Ne? Aber hier ist es, ein Kind Gottes sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, ja, und wiedergeboren bist, dann sei doch begierig danach. Und er sagt einen Grund, warum man so begierig danach sein soll. Und dann sagt er hier weiter, er beschreibt in Vers 2, sagt, damit ihr durch sie, also durch die Milch, durch das Wort Gottes, damit ihr durch sie zunimmt zu eurem Heil. Ja? An dieser Stelle vielleicht auch hier könnte man noch besser etwas übersetzen, also nicht direkt jetzt zum Heil, hier geht es nicht darum, damit wir gerettet werden an sich. Man kann an dieser Stelle vielleicht besser sagen, damit wir, jemand sagte, wachst, ja, damit ihr Stärke gewinnt. Worin? In dem Heil. Das heißt, Stärke gewinnt und Sicherheit bekommt in eurer Heilsgewissheit. Indem, dass ihr wirklich auf dem richtigen Weg seid. Wie kann ich das erfahren? Indem ich das Wort Gottes lese. Wir schauen mal rein, was lesen wir in Johannes, in dem Brief, Johannesbrief lesen wir. Da sagt Johannes in Kapitel 5, Vers 13, sagt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dachte ich, das habe ich euch geschrieben, das heißt, das Wort Gottes habe ich euch gegeben, dass ihr darin lest, ne, hinterlassen, wofür? Damit ihr wisst, ja, dass ihr das ewige Leben habt. Das heißt, damit wir gestärkt werden, damit es dem Satan nicht gelingt, ja, uns immer wieder Zweifel reinzubringen, bist du denn überhaupt auf dem richtigen Weg oder nicht? Ja, dann kann ich sagen, natürlich, ich lese das Wort und ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, wenn solche Erlebnisse kommen, wie Markus beschreibt, ja, was hilft Markus dir in so einer Situation? Was hilft dir denn außer das Wort Gottes? Ja, wo du plötzlich sagst, ja, und du dich überprüfen musst und sagst, ja, woher soll ich das denn wissen? Du kannst nur von hier wissen, aus dem Wort Gottes. Ja, und wissen kannst du dann, wenn du da reinschaust, wenn du das Wort Gottes kennst. Ja, hier heißt es ja in Vers 2, damit ihr durch was? durch sie, durch die Milch, durch das Wort Gottes zunimmt zu eurem Heil, zunimmt in der Stärke, in der Gewissheit des Heils. Und da kann kommen, was es will. Da können Stürme kommen, da können Versuchungen kommen. Wenn ich begierig darin bin, dann werde ich es wissen und werde bestehen. Ne? Und dann sagt er noch einmal, und warum? Und hier geht es um Erfahrung. Und dann bestärkt er die nochmal. Und Vers 3 lesen wir, und dieses Bedürfnis, ja, dieses Bedürfnis nach dieser Milch, diese Begierigsein danach, worin ist das gegründet? Und dann beschreibt er das in Vers 3. Und da ihr, was? Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ihr habt doch seine Gnade erfahren. Er hat euch doch vergeben. Ihr habt doch erfahren, was es heißt, frei werden, mit ihm leben. Und deswegen sollt ihr begierig sein nach diesem Wort. Ja, weil ihr schon Erfahrung habt. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig für unser Leben, auch immer wieder zurückzuschauen. Womit wurde ich bis jetzt beschenkt? Wie hat der Herr mich damals, ich denke so gerne doch an den Tag, muss ich schon sagen, als ich damals in Bad Lipp springe, ja, die Vergebung meiner Sünden, ja, im Gebet mit Wilhelm Pals bekommen habe und ich nach Hause fuhr und ich weiß nicht, ich schwebte wahrscheinlich, ich weiß nicht, Hans, du bist ja hier, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich bin mit dir damals gefahren. Willi hat mich mitgenommen und ich bin mit ihm im Auto gefahren und ich habe das Gefühl, ich schwebe da, ne, so im Auto und kam nach Hause und erzählte das meinen Eltern und so. Und ich hatte so einen Hunger nach dem Wort Gottes. Ich habe das geschmeckt. Ich weiß doch, was es heißt, Vergebung der Sünden zu bekommen. Begierig sein nach allem. Und wo Leute mich angeguckt haben in der Schule und sagen, Alex, was ist mit dir los? Du läufst mit so einem Dauergrinsen im Gesicht. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, hatte da irgendjemand in mir Bosheit gesehen? Betrug, Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede? Nein. Das haben die Menschen damals nicht gesehen, weil es beschenkt etwas ist von Gott. Ich habe das geschmeckt. Und hier sagt er auch, ihr lieben Gläubigen, ihr habt doch geschmeckt, ihr wisst doch, was das heißt. Dann lebt doch in eurer Stellung vor Gott. Weg mit den ganzen Sachen und begierig sein nach dem Wort Gottes. Das macht ein neues Volk aus. Das macht einen Jünger Jesu aus. Und liebes Kind Gottes, wenn du hier bist und sagst, irgendwie habe ich das nicht. Ich merke, ich habe das irgendwie verloren. Du kennst doch den Weg zurück, oder? Der Weg für uns zurück ist doch ganz einfach. Deutlicher kann der Herr uns das doch gar nicht sagen. Der Brief, und da schreibt der Johannes doch an wem? An uns, die wir gläubig sind. Und dann sagt er ganz einfach, so, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn du merkst, ach, und immer wieder merke ich diese Bosheit in mir, das kommt immer wieder, diese Stellung, was ich abgelegt habe, was Gott von mir weggenommen hat, irgendwie greife ich doch immer wieder danach und ziehe das bei mir an. Dann sagt er hier, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und setzt uns wieder in diese Stellung zurück. Und schenkt uns das. Das ist der Weg zurück. Und das gilt für uns auch genauso. Ob wir 40 Jahre im Glauben sind, einen Monat im Glauben sind, 30, 20, vielleicht 50 Jahre, der Weg ist der gleiche. Möge der Herr uns darin segnen. Ich möchte mit uns zum Abschluss beten. Lass uns aufstehen. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures Wort, was wir so reichlich haben, Herr, in unseren Wohnzimmern, auf unseren Handys, auf unseren Computern, überall. Wir haben so einen freien Zugang dazu. Und so wollen wir dich heute bitten, für uns begierig zu sein nach diesem Wort, Herr, damit wir gestärkt werden in unserem Heil, in einfach in der Hoffnung, in der Gewissheit des Heils, Herr, dass das uns immer wieder stärkt, Herr, und dass wir aus dieser Kraft leben können, auch Zeugnis sein können für andere Menschen um uns herum. Vielen Dank für deine doch sehr deutliche Worte immer wieder. Und wir bitten dich, Herr, dass das sich widerspiegeln möge doch in unserem Alltag, Herr, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, Verwandtschaft, auf der Arbeit, in der Schule, egal wo wir sind, Herr, wir wollen wirklich treue Jünger sein, die diese frohe Botschaft des Evangeliums weiterbringen können, dass jeder Mensch, der das in Anspruch nimmt, Herr, das auch so erleben kann und darin leben darf. Herr, wir danken dir für die Gemeinschaft hier, die wir gemeinsam auch hatten, und bitten dich, entlass uns jetzt auch in deinen Frieden. Amen. Amen. Dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen.